Es gibt eine Legende, in der die Engel im Himmel fragen, wie willst du die rettende Botschaft vom Tod und der Auferstehung den Menschen auf der Erde nahebringen? Das fragen die Engel Gott. Und Gott antwortet, es ist mein Plan, dass meine Kinder auf der Erde, also die Christen, die rettende Botschaft allen ihren Mitmenschen mitteilen. Da fragt einer der Engel, ja, aber was, wenn die das nicht tun? Was ist dein Plan B? Darauf erwidert Gott, es gibt keinen Plan B. Es gibt nur diesen einen Weg. Wir auf der Erde haben einen Plan B gemacht dafür. Wir bilden nämlich Pastoren und Missionare und Evangelisten aus. Das ist der Plan B. Aber bei Gott gibt es keinen Plan B. Und diese Tatsache macht Jesus seinen Jüngern deutlich. Und damit auch uns. Wir lesen am Ende von fast allen Evangelientexten und auch am Anfang der Apostelgeschichte sogenannte Sendungsbefehle, Missionsbefehle. Und den wir heute schon mal gelesen haben, möchte ich euch nochmal vor Augen stellen. Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder, allerdings hatten sie noch Zweifel. Und da trat Jesus auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch jeden Tag bis an das Ende der Welt. Wahrscheinlich sehr bekannte Verse, die uns sehr vertraut sind. Und in den allermeisten deutschen Übersetzungen werden die auch so übersetzt und so abgedruckt. Und wir finden auch in der ja doch besonders wortgetreuen Übersetzung, der Elberfelder Übersetzung, diesen Text genauso. Da klingt das so. Geht nun hin und macht alle Völker zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. In unseren Ohren klingt dieser Satz wie vier Befehle. Geht, macht, tauft, lehrt. Vier Befehle, die so für sich nebeneinander stehen. So klingt es in unseren Ohren. Und vielleicht gerade für deutsche Ohren so befehlsmäßig. Ja? Aber der ursprüngliche Text, wenn wir ins Griechische hineinschauen, und ich muss euch jetzt ein bisschen mit Grammatik langweilen, der klingt ein wenig anders. Der klingt nämlich so. Darum macht zu Jüngern alle Völker, indem ihr hingeht, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und indem ihr sie lehrt, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Ja. Der Befehl, wenn wir von einem Befehl hier sprechen, bezieht sich auf das Jüngermachen. Blödes deutsches Wort, ich weiß, aber es gibt nichts Besseres. Ja. Das ist das Ziel, was Gott mit den Menschen hat. Sie sollen Jünger Jesu, Nachfolger Jesu werden. Und damit sie das werden können, beschreibt Jesus den Weg. Wir sollen hingehen, wir sollen Menschen taufen, wir sollen Menschen lehren. Und das Spannende dabei ist, es reicht nicht aus, dass Menschen nur Christen werden oder Mitglieder in einer Gemeinde, sondern Gottes Ziel für uns heißt eben Jüngerschaft, Nachfolge. Und in der Regel agieren wir in der Gemeinde aber so. Zwei Jäger fliegen nach Kanada, weil sie Grizzlybären, also solche Bären, jagen wollen. Und beide kommen spätabends in einer einsamen Hütte irgendwo in den Wäldern von Kanada an, richten sich ein, machen Feuer, packen ihre Sachen aus, essen zu Abend, legen sich schlafen und freuen sich schon auf den nächsten Tag, weil das Wetter soll gut sein. Und am nächsten Morgen wacht einer von beiden auf und wundert sich, wo ist sein Kumpel? Er vermisst ihn. In der Küche am Tisch liegt ein Zettel. Ich schau schon mal nach den Bären. Mach du inzwischen das Frühstück. Ja, toller Freund, denkt er sich. Warum weckt er mich nicht? Warum nimmt er mich nicht mit? Warum geht er allein? Kann das nicht abwarten? Und auf einmal hört er vor der Hütte laute Geräusche. Und er geht zur Hüttentür, macht die Hüttentür auf und sieht seinen Freund auf die Hütte zurennen und hinter ihm ein riesen Grizzlybär. Und ihr wisst wahrscheinlich, Bären können ganz schön schnell laufen, obwohl die so groß und so schwer sind. Die laufen schneller wie wir. Und der Freund rennt in die Hütte rein zur Hintertür und im Vorbeilaufen schreit er zu seinem Freund: Erledige du den Bären, ich hol schon mal den nächsten. Wir erledigen zwar in der Gemeinde keine Grizzlies und schon gar keine Menschen, die keine Christen sind, aber wir verhalten uns so. Ich habe mal vor vielen Jahren auf einer Gemeindefreizeit bin ich mit jemandem ins Gespräch gekommen und habe die Frage gestellt: Was machst du, wenn jemand dich fragt oder mit dir spricht und sagt, ich möchte gern Christ werden, hilf mir dabei, wie geht das? Was machst du dann? Weißt du, wie das geht? Und dann sagte die Schwester so mit einem breiten Lächeln und ganz cool: Ich schicke ihn zu dir. Und das erinnert mich an die Geschichte mit dem Grizzly. Ne? Wir überlassen diese Aufgabe, die Jesus uns allen gibt, unwahrscheinlich gerne den Profis. Vielleicht denken wir als gute Baptisten noch so ganz verschämt an dieses Wort unseres Gründervaters und Namensgebers unserer Straße, Johann Gerhard Onken, der gesagt hat, jeder Baptist ist ein Missionar. Ich glaube, diesen Satz kennen die meisten, vor allem von den Jüngeren, heute gar nicht mehr. Und man kann auch gerne darüber nachdenken, ob das auch wirklich so ist. Aber es geht Jesus in seinem sogenannten Missionsbefehl eben um mehr als nur, dass Menschen Christen werden und dann Gemeindemitglieder. Unsere Aufgabe ist es, Menschen zu unterstützen, Jünger Jesu, Nachfolger Jesu zu werden. Und ein Jünger ist ja nichts anderes als ein Schüler. Das ist im Griechischen übrigens das gleiche Wort, das da gebraucht wird. Ein Schüler, der in die Fußstapfen seines Lehrers tritt. Und in dem Fall ist nicht ein Mensch der Lehrer, sondern Jesus Christus selbst. Wollen wir mal schauen, was ist eigentlich ein Jünger? Jesus selbst definiert nämlich, was ein Jünger ist. Und wir lesen das in Lukas 9, Vers 23. Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und täglich mir nachfolgen. Sein Kreuz auf sich nehmen täglich und mir nachfolgen. Es klingt ganz schön anspruchsvoll und sehr herausfordernd und vielleicht im ersten Moment gar nicht so erstrebenswert. Sein Kreuz auf sich nehmen, sich selbst verleugnen, das sind doch alles Dinge, die wir eigentlich gar nicht so gern wollen. Aber was meint Jesus mit dieser sperrigen Definition eines Jüngers? Was verlangt er denn da eigentlich von uns? Sich selbst verleugnen bedeutet nicht den Verlust der eigenen Identität, sondern sich selbst verleugnen bedeutet die Aufgabe des egozentrischen Lebensstils. Es bedeutet, dass ich lerne, das zu wollen, was auch Gott will. Und das nicht zu wollen, was Gott auch nicht will. Und das ist nicht unbedingt immer das, was ich will oder ich nicht will. Und denken wir doch an das Vaterunser. Wir beten es immer wieder und wir beten es gerne. Und wir beten es vielleicht auch voller Inbrunst, dein Wille geschehe. Aber sich selbst verleugnen bedeutet, dass das dein Wille geschehe auch für mein Leben gilt. Und nicht nur allgemein in der Welt, dass Gottes Wille geschieht. Und dann zu erleben, dass Gottes Wille durchaus sinnvoll ist und was Gutes und was Hilfreiches. Auch wenn es manchmal gegen unseren Willen geht und unsere Vorlieben und Vorstellungen. Das bedeutet sich selbst verleugnen. Sein Kreuz tragen, ja. Ja, viele tragen ihr Kreuz, ne? Da, wenn es hinten zwickt und zwackt und wehtut. Aber das ist nicht damit gemeint. Sein Kreuz tragen meint nicht, irgendwelche Schmerzen oder Leiden zu ertragen, sondern überlegen wir mal, wir kommen ja gerade von Ostern. Jesus hat sein Kreuz getragen. Natürlich war das kein leichtes Kreuz, keine leichte Last. Und er war ja auch schon ziemlich geschwächt durch die Verletzungen, die er erlitten hat vorher. Und es muss ihm auch jemand helfen dabei. Aber wenn Jesus sein Kreuz trägt, ist es im übertragenen Sinne, dass er dient, dass er seinen Dienst, seinen Auftrag erfüllt hier auf dieser Erde. Und sein Kreuz tragen als Jünger bedeutet, nicht Schmerzen zu erleiden, sondern zu dienen, wie Jesus gedient hat. Und jeder von uns hat doch Gaben von Gott bekommen, eine Berufung von Gott bekommen. Und diese gilt es anzunehmen und im Reich Gottes einzusetzen. Und das kann natürlich auch nicht immer leicht sein. Das kann auch Schmerzen bereiten. Das kann auch schwer werden. Das kann eine Last bedeuten, dieser Berufung nachzugehen. Aber das Ergebnis ist der Segen Gottes und ein erfülltes Leben für mich und für andere. Das meint sein Kreuz tragen. Und Christus nachfolgen, tja, bedeutet nicht stur und dumpf irgendwelche Gebote oder Gesetze zu erfüllen, sondern sich das Leben von Jesus zum machen. Sein Umgang mit Menschen, wie er lehrt, wie er dient, wie er für die Menschen da ist. Und deshalb ist es auch sehr sinnvoll, wenn jemand Christ wird, dass er mit ihm zunächst einmal die Evangelientexte liest, um Jesus kennenzulernen. Ich weiß, wir sind hier in der westlichen Welt manchmal so verkopft, dass wir gerne dann Paulus lesen und die Briefe, weil das ja schon viel mehr Lehre ist. Aber es lohnt sich mal, Evangelientexte am Stück zu lesen und zu fragen, wie ist Jesus? Zeig dich mir in deiner Art. Was kann für mich da zum Vorbild werden? Jesus sagt ja selber in Matthäus 11, Vers 29, kommt und lernt von mir. So lädt Jesus selbst uns ein. So können wir in seine Fußstapfen treten. Und es bedeutet aber eben auch, Verantwortung zu übernehmen, Initiative zu ergreifen. Das, was Gott mir aufs Herz legt, auch anzupacken und umzusetzen. Selbst wenn ich dabei vielleicht erstmal Fehler mache und auf die Nase falle, aber es lohnt sich. Das verlangt Jesus von einem Jünger. Also Gottes Willen zu erkennen und für sich selber anzuerkennen, seinen Dienst für Jesus anzunehmen und auch auszuüben und von ihm zu lernen, in seine Fußstapfen zu treten. Und das ist die Lebensweise, die Jesus selber hat. Und er will uns dabei helfen. Und jetzt die Frage, wie wird man ein Jünger? Weil das ist ja das, was der Missionsbefehl, der sogenannte, ja auch zum Ausdruck bringt. Es beginnt mit Hingehen. Mit Hingehen. Ja? Mit Hingehen. Wo gehst du hin, wenn du hier rausgehst am Sonntag? Natürlich erstmal nach Hause, schönes Mittagessen, Mittagsschlaf, alles kein Thema. Wo gehst du am Montag in der Früh hin? Zu deiner Arbeit, in die Schule, zum Einkaufen, kleiner Schwatz mit dem Nachbarn. Vielleicht fährst du auch auf eine Dienstreise, gehst irgendwo in ein Hotel. wo man wunderschöne Bibeln finden kann oder welche verteilen kann, auch wenn man in Hotels fährt. Auch das ist ja eine Möglichkeit, haben wir ja heute gehört. Es beginnt eben damit, dass Jesus sagt, geht hin. Nicht lasst die Leute herkommen. Dann geht hin zu den Menschen. Sucht eine persönliche Beziehung. Baut eine Beziehung auf. Und wenn wir doch ehrlich sind, überlegt doch mal selber, wie hat denn euer Christsein begonnen? Doch in den wenigsten Fällen, weil ihr ein Traktat in die Hand gedrückt bekommen habt. In den wenigsten Fällen, weil ihr irgendwo ein Plakat gesehen habt, sondern in den allermeisten Fällen, weil jemand persönlich mit euch begonnen hat, über Jesus zu sprechen. Und wo ihr an Menschen gesehen habt, was es heißt, Christ zu sein. Und dann die Frage, wohin sendet dich der Herr? Jesus sagt, wir sollen zu allen Völkern gehen. Das ist ganz schön eine große Aufgabe zu allen Völkern. Es soll Leute geben, die im Lauf ihres Lebens tatsächlich alle Länder dieser Erde bereist haben. Ich habe mal irgendwo was gelesen von jemandem, der das so erzählt hat und was ihm noch fehlt und dass es in manche Länder ganz schön schwierig ist zu kommen. Aber alle Völker... In Apostelgeschichte 1, Vers 8, das ist der Sendungsauftrag in der Apostelgeschichte, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria, bis an die Enden der Welt und sogar in Ingolstadt. Und was ich spannend finde, alle Welt kommt nach Ingolstadt. Man glaubt es kaum. In Ingolstadt wohnen mehr Menschen mit Migrationshintergrund als in Frankfurt zum Beispiel oder in Berlin. Einer steht vor euch. Euer Pastor hat auch Migrationshintergrund. Euer Gitarrist auch. Nur erst, es heißt ja nicht, dass wir dann keine Deutschen werden. Es gibt ganz viele deutsche Staatsbürger hier in Ingolstadt, die nicht hier oder deren Eltern nicht hier auf die Welt gekommen sind in Deutschland. Und natürlich auch solche, die die deutsche Staatsbürgerschaft nicht haben, die als Fremde, als Gäste hier sind. Es ist spannend, es ist mehr als ein Drittel der Einwohner in Ingolstadt. Ungefähr 49.000 Menschen hier in Ingolstadt. Ich habe nicht rausgekriegt, ich habe lang gesucht, wie viele Nationalitäten das sind, aber es sind ganz viele. Und allein wenn man auf die Uni schaut, erlebt man, wie viele ausländische Studenten an den Unis hier in Ingolstadt als Schüler, als Studenten da sind. Das heißt, wir müssen gar nicht in alle Welt gehen. Wir können es natürlich, klar, und es ist ja auch gut, wenn es wer macht, aber nur um euch mal ein Gedanken zu geben, alle Welt kommt auch hierher nach Ingolstadt. Also, wie wird man ein Jünger Jesu? Indem Menschen hingehen, Christen hingehen, indem wir zu Menschen gehen, eine persönliche Beziehung mit ihnen aufbauen. Egal, ob das jemand ist, der meine Sprache spricht oder nicht, oder ob er von hier ist oder nicht, das spielt bei Gott keine Rolle. Und der nächste Schritt, ein Jünger Jesu zu werden, ist Christ zu werden. Eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Ohne das geht's nicht. Und die meisten von uns haben diese Entscheidung wahrscheinlich auch getroffen. Vor längerer oder weniger langer Zeit. Bei uns hängt so ein kleines Schildchen in der Wohnung. Überall wird man älter. Nur bei Jesus wird man jünger. Ja, man wird nur bei Jesus jünger. Nur wenn man ein Leben mit Jesus beginnt, wird man jünger. Und da geht es jetzt nicht um den Wechsel einer Religion oder einer Kirchenzugehörigkeit, sondern um meine persönliche Entscheidung zu Jesus. Auffällig ist aber, und das hat mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht, bei der Vorbereitung, warum Jesus diesen Schritt in seinem Missionsbefehl, in Anführungszeichen, hier Matthäus nicht erwähnt. In den anderen Texten, in den anderen Sendungsbefehlen finden wir das. Und wir finden sie auch gleich in der Apostelgeschichte, in der Predigt von Petrus, wie man Christ wird. Anscheinend war das für Jesus selbstverständlich, dass jemand, der Jünger werden will, natürlich auch erstmal Christ werden muss und zu Jesus kommen muss. Und dass es eine Verkündigung des Evangeliums geben muss, in welcher Form auch immer, sei es indem ich das in Form einer Bibel mache oder einer Predigt oder eines persönlichen Gesprächs oder einfach nur durch Hilfestellung, das setzt Jesus anscheinend voraus. Auch, dass es eine Bekehrung geben muss, eine Entscheidung dieses Menschen, setzt Jesus voraus. Und auch für uns ist es selbstverständlich. Ich bräuchte das ja hier gar nicht erwähnen. Das ist ja klar. Aber was für uns und vielleicht auch für die Jünger damals nicht so selbstverständlich war, war das, was danach kommt. Nämlich der dritte Schritt, zu taufen und zu lehren. Der Taufauftrag und der Lehrauftrag, den Jesus hier erteilt an seine Jünger und deshalb auch an uns, das gehört zusammen. Und es sind sozusagen die nächsten Schritte auf dem Weg der Jüngerschaft, der Nachfolge. Wer zum Jünger Jesu wurde, der soll sich auch taufen lassen auf seinen Glauben. Und die Taufe ist ja, so wie wir sie aus der Bibel verstehen, ein öffentliches Bekenntnis, ein öffentliches Zeugnis, dass ich ein Leben mit Jesus führe, dass ich zu Jesus gehöre. Was natürlich bei einem Säugling nicht so eindeutig und einfach ist. Aber ich will jetzt hier nicht über die Säuglingstaufe reden. Aber das, was wir in der Bibel als Taufe sehen, ist dieses öffentliche Bekenntnis zu Jesus. Ich gehöre zu meinem Herrn. Und Jesus sagt mir in der Taufe, oder Gott sagt mir in der Taufe, du bist mein Kind. Das ist die Bestätigung Gottes für uns. Du gehörst dazu. Da geht es in erster Linie gar nicht mal um Gemeindemitgliedschaft. Da geht es erst einmal um diese persönliche Beziehung zwischen mir und Jesus. Das ist das, was in der Bibel aus unserem freikirchlichen Verständnis die Taufe meint. Und wenn wir Jesu Vorbild folgen wollen, in seine Fußstapfen treten wollen, merken wir, dass auch Jesus sich taufen hat lassen von Johannes dem Täufer. Und wenn wir diesen Bericht lesen, dann merken wir auch, Johannes will den erst einmal gar nicht taufen, diesen Jesus, weil er für sich selber empfindet, warum soll ich den Sohn Gottes taufen? Es muss eher andersrum sein. Ja? Und trotzdem sagt Jesus, es soll so sein, es muss so sein. Er ist unser Vorbild. Und deshalb ist die Taufe als Bekenntnis des eigenen Glaubens einer der ersten Schritte auf dem Weg als Jünger Jesu. Und so geschieht es in vielen, vielen Missionssituationen, dass Menschen sich bekehren und auch ziemlich schnell getauft werden, weil das einfach zusammengehört. Nur in unserer westlichen Welt mit den großen Landeskirchen, wir tun uns da halt so wahnsinnig schwer. Aber das ist ein anderes Thema. Da hättet ihr euch beim Taufseminar anmelden können. Da hätten wir mehr darüber nachdenken können. Aber Jesus sagt, tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und zu Pfingsten erleben wir, als der Heilige Geist kommt, dass die Jünger genau diesen Auftrag erfüllen. Und ganz viele bis heute und bis Jesus wiederkommt. Aber da hört es noch nicht auf. Jesus sagt auch, lehrt. Lehrt zu halten. Und das ist der entscheidende Punkt bei dem Satz. Wir hören bei Lehre dann immer gleich Schule und Wissensvermittlung und Theologie und was immer auch. Aber wenn wir Jesus anschauen, wie Jesus gelehrt hat, dann geht es um praktische Lebens- und Glaubensvermittlung. Wir sollen lernen zu halten. Das ist ein Riesenunterschied. Nur in unseren Schulen wird ganz viel Wissen vermittelt, so sind wir geprägt, das ist auch gut so. Und auch in der Gemeinde wird Wissen vermittelt. Auch wenn wir unsere Kinder im Gemeindeunterricht lehren, aber lehren wir sie dort auch zu halten? Ist eine Bibelstunde, die wir haben, Wissensvermittlung oder Lehre zu halten? Ist eine Predigt nur theologisches Wissen, was der Prediger gelernt hat, das stellt er jetzt einfach alles dar, sondern ist eine Predigt dazu gedacht, dass wir dann hinterher auch halten können, was Jesus gesagt hat. Die Lehre Jesu war immer praktisch und eine Hilfe zum Leben. Und auch da können wir ihn uns zum Vorbild nehmen. Wie hat er gehandelt? Was hat er gesagt? Wie hat er es gesagt? Was bedeutet sein Vorbild für mein Leben auf dieser Welt? Es geht, wie gesagt, um einen Lebensstil und nicht um ein Examen, wo einmal drunter steht, er kennt die ganze Bibel auswendig. Ein Beispiel. Wie bindet man Schnürsenkel oder Schuhbänder, wie man bei uns in Österreich sagt? Man nimmt die beiden Enden des Schnürsenkels über Kreuz zwischen Daumen und Zeigefinger, hält sie richtig fest und zieht sie in Richtung des Knies, bis sie im Schuh ganz stramm gespannt sind. Dann fädeln wir das linke Ende unter dem rechten durch und so weiter. Würdet ihr euren Kindern so beibringen, dass wie sie ihre Schuhbänder knüpfen? Ich weiß, ihr kauft euren Kindern Schuhe mit Klettverschluss. Das wäre Plan B. Aber eine Freundin von uns ist Lehrerin in Österreich, Grundschullehrerin, und die erzählt öfter mal so Stories aus ihrem Schulalltag. Und unter anderem hat sie auch mal von einem der Kinder erzählt, die das zu ihr gekommen ist und gesagt, Frau Lehrerin, können Sie mir bitte die Schuhbänder zubinden? Da wussten die Eltern wahrscheinlich nicht, wie man sowas einem Kind beibringt. Aber sowas bringt man doch bei, indem man jemand praktisch anleitet, indem man es vormacht, indem man sich vielleicht hinter das Bein kniet und die Hände des Kindes führt. Als ich mich damals bekehrt habe in Graz in der Baptistengemeinde, da hat man mir gesagt, so, und jetzt musst du in der Bibel lesen und beten. Das gehört dazu. Aber mir hat keiner gesagt, wie das geht. Es hat sich keiner zu mir gesetzt und das mit mir gemacht. Man hat mir eine Bibel in die Hand gedrückt, hat gesagt, da lies und bete. Ich bin zwar katholisch aufgewachsen, aber habe nie gelernt, wie das geht. Bibel lesen darf ein guter Katholik nicht. Früher war das so, weil er dir nicht versteht, der Heilige Geist, den hat ja nur der Priester. Beten, man kannte so seine Gebete, Vater unser und so weiter. Aber wie geht es wirklich? Wir dürfen und wir müssen Menschen lehren, wie diese Grunddinge, diese Grundfertigkeiten eines Jüngers Jesu gehen. Wie das funktioniert, wie man das machen kann. Und ich freue mich immer unbändig, wenn in einem Jüngerschaftskurs oder in einem Taufseminar oder wenn wir Alpha-Kurse gemacht haben, Menschen anfangen mit eigenen Worten zu beten. Aber sie müssen es lernen. Aber bei all dem, was am Ende kommt oder im Laufe des Weges der Nachfolge, der Anfang der Nachfolge beginnt damit, dass einer hingeht oder eine hingeht. Auch wir sind eben, wie gesagt, mit großer Wahrscheinlichkeit erstmal von Menschen darauf hingewiesen worden, Christ zu werden. Und jetzt sagst du vielleicht, oh, das ist ja, ich kann das nicht. Ich habe ja nicht Theologie studiert, ich habe keine Ausbildung zum Missionar, ich war auf keiner Bibelschule, ich kann so schlecht reden, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, ich habe keine Ahnung. Es ist gar nicht so schwer. Es kostet Überwindung. Klar, wir müssen unseren Hintern heben und losgehen. Und einfach mal als Christen leben. Aber weil Jesus das wusste, dass sich da was in uns sperrt bei sowas, hat er ja noch zwei Sachen gesagt. Und auch die vergessen wir manchmal. Er hat nämlich davor gesagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Das heißt, wenn wir in seinem Auftrag unterwegs sind, ja, dann haben wir seine Macht und seine Kraft hinter uns und bei uns und mit uns und über uns und unter uns und ja. Wir müssen es nicht in eigener Kraft tun. Wenn wir es in seinem Namen tun, tun wir es in seiner Kraft und in seiner Macht. Und dann sagt Jesus, seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis an das Ende der Welt. Wir können nirgendwo hingehen, wo Jesus nicht auch mitgehen würde. Es gibt keinen Punkt auf dieser Erde, wo wir hingehen könnten und Jesus ist nicht dabei. Und sogar die lieben Geschwister in Hamburg, die in St. Pauli im Bordell missionieren, gehen nicht ohne Jesus dort hinein. Er hat kein Problem, dort hineinzugehen. Er hat kein Problem, ins Gefängnis zu gehen mit uns oder zum Nachbarn, was ja die eigentlich wesentlich einfachere Übung sein müsste. Oder da draußen sitzt jemand im Rollstuhl mit einem gebrochenen Bein. Ja, oder es fragt einem nach dem Weg. Kann man sagen, ja, ihr Weg geht zwar dorthin, aber es gibt noch einen anderen Weg, der geht dorthin. Gut, so mutig sind wir wahrscheinlich schon nicht mehr. Aber es gibt solche Leute, die können das. Diese Verheißungen gelten uns allen und nicht nur den Elfen, die da um Jesus rumstehen und seine Worte hören. Ich möchte auch euch ganz persönlich und gezielt zusprechen für euren Einsatz. Diese beiden Worte, Jesus ist mit euch. Und ihr geht in seiner Kraft und in seinem Auftrag. Und alle Widerstände gegen den Lebensstil eines Jüngers, und das ist nicht nur, wenn wir evangelisieren, wenn wir Menschen von Jesus erzählen, es gibt auch genug Widerstände in unserer eigenen Entwicklung. Widerstände, wo wir was in der Bibel lesen und wo wir sagen, nee, das will ich eigentlich jetzt gar nicht hören und gar nicht auch tun. Und Gott ist manchmal so penetrant und weist uns auf die ein und dieselbe Sache oft jahrelang hin und wartet darauf, bis wir diesen Schritt gehen. Ihm ist alle Macht gegeben und er ist jeden Tag bei uns. William MacDonald, ein evangelikaler Theologe, hat es mal so formuliert: Jesus sucht nicht nach Männern und Frauen, die ihm ihre freien Abende oder das Wochenende oder die Jahre ihres Ruhestands widmen möchten. Nein, er sucht solche, die ihm den ersten Platz in ihrem Leben einräumen. Das ist Jüngerschaft. Das meint Nachfolge. Das ist das, was Jesus will. Das ist sein Auftrag, Menschen zu unterstützen, Jesus die Priorität in ihrem Leben einzuräumen. Und natürlich haben wir unterschiedlich viel Zeit, wir haben unterschiedliche Arbeitsstellen und Belastungen, wir haben unterschiedliche Familiensituationen, wir haben unterschiedliche körperliche Möglichkeiten und auch Unmöglichkeiten irgendwann mal. Darum geht es hier gar nicht. Es geht nicht um eine Frage von Stunden, es geht eine Frage nach Prioritäten. Aber solange wir natürlich an unserem Arbeitsplatz eine Stechuhr oder eine elektronische Zeiterfassung bearbeiten müssen, haben wir natürlich immer gleich wieder eine bestimmte Arbeitszeit vor Augen. Nein, Jesus will nicht, dass du ihm so und so viel Zeit gibst, sondern Jesus will, dass du ihm die erste Zeit deines Lebens gibst. Egal wie lang die ist. Das Ziel Gottes mit uns ist Jüngerschaft. Die Aufforderung Jesu macht es uns deutlich. Es geht ihm nicht um eine möglichst große Schar an bekehrten Menschen oder eine große Anzahl von Gemeindemitgliedern. Es geht Gott um Männer und Frauen, deren Ziel es ist, Jünger Jesu zu werden, ihm nachzufolgen. Und die dann auch wissen, dass dieser Lernprozess, der damit verbunden ist, ein ganzes Leben anhält. Und es komme mir bitte keiner und sage, ich bin schon so und so lang Christ, ich brauche nicht mehr weiterlernen. Ja, Gottes Curriculum, also Gottes Lehrziel mit uns geht, bis er uns zu sich holt. Und das Ziel ist, Jesus möglichst ähnlich zu werden. Und all das angesichts eines Herrn, der uns eben sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Und als Bekräftigung dieser Verheißung hat Gott einige Wochen später den Heiligen Geist auf diese Welt geschickt. Der Heilige Geist ist die Bestätigung dieser Verheißung. Weil im Heiligen Geist, im Wirken des Heiligen Geistes, erleben wir die Macht Gottes. Und im Wirken des Heiligen Geistes erleben wir, dass Jesus alle Tage bei uns ist. Nicht nur bei uns, sondern in uns sogar. Aber dazu zu Pfingsten mehr. Und der Heilige Geist verändert uns natürlich, uns und unser Leben, zum Teil manchmal ganz schön radikal und gewaltiglich, manchmal auch sehr plötzlich durch irgendwelche Ereignisse, die man nicht vorhergesehen hat. Aber das Ziel Gottes mit uns ist, dass wir seine Jünger werden und bleiben und lernen, als solche zu leben. Ich möchte uns einladen, diesen Herrn, der das gesagt hat, jetzt einfach zu loben und zu preisen, ihn anzubeten und ihn noch einmal auch in der Musik und in den Liedtexten noch einmal, und dass wir uns das zusingen gegenseitig, was er uns verheißen hat. Du bist erhoben, für immer gehört dir der Thron. Das ist das, was Jesus hier verspricht. Amen.